Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Ciao und herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wir wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg.
Heute geht's mal wieder um ein Geldthema, nämlich um das Thema Erben und Vererben. Und da wollen wir uns ein paar Regelungen anschauen und dich einmal abholen, was der Gesetzgeber sich so hat einfallen lassen, um das Thema gut zu regeln, wenn man es nicht selber regeln möchte. Yvonne, als Fachanwältin für Familienrecht bist du ja quasi auch für Erben und Vererben zuständig. Das heißt, du hast das Thema regelmäßig auf dem Tisch und kannst uns mit Sicherheit mal zu den Basics abholen.
Ja, im Familienrecht gehört auch immer die Kenntnis von erbrechtlichen Regelungen mit dazu. Wieso und weshalb? Das werden wir uns gleich und aber auch in einer weiteren Folge nochmal anschauen, nämlich zu der Frage, brauche ich überhaupt ein Testament oder was ist eigentlich, wenn ein Testament vorhanden ist, wie wirkt sich das vielleicht dann auch bei Trennung und Scheidung aus oder hinterher auch im Patchwork-Kontext. Das sind ja alles ganz spannende und ganz wichtige und vielfach sehr schwierige Fragen. Tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Erbrecht auch schon seit meinem Studium. Das waren tatsächlich Familien und Erbrecht waren da auch schon meine Schwerpunktthemen im Studium. Und ich mache hier ja in meinem Büro ausschließlich Familien und Erbrecht. Im Familienrecht bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Im Erbrecht ist es mein Interessenschwerpunkt.
Gibt es auch einen Fachanwalt für Erbrecht?
Gibt es auch. Mhm. Gibt es auch tatsächlich. Ganz selten. Also so, ich kenne wenige, die Fachanwalt für Erbrecht sind, aber das gibt es auch.
Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja gesagt, wir gucken uns in dieser Episode die gesetzliche Erbfolge an, also das, was im Grunde eintritt, wenn man keine Regelung trifft und sich selber nichts überlegt, wie man es gerne hätte. Und in einer anderen Episode wollen wir uns Regelungen angucken, die man vielleicht treffen kann, wenn man ein Testament oder einen Erbvertrag oder was auch immer es da für Instrumente gibt. Das gucken wir uns dann nochmal an. Das machen wir in einer extra Episode.
Genau, und warum nehmen wir das so in dieser Reihenfolge? Wir beide haben uns ja im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, weil wir gesagt haben, die gesetzliche Erbfolge, das, was der Gesetzgeber sich gedacht hat, ist die Base, ist die absolute Base für alles andere. Man muss die Systematik so ein bisschen für sich verstanden haben, egal ob man selber vielleicht ein Testament gestalten will mit irgendeinem Handbuch für Testamentsgestaltung und sich das kauft als Ratgeber bei dem Buchladen seines Vertrauens oder aber ob man auch sich anwaltlich oder notariell begleiten lässt, ist es ja schon schön, so ein bisschen von der Systematik Kenntnis zu haben, damit man da, ich sag mal, auch seine Gedanken entsprechend strukturieren kann und leiten kann. Und erst im zweiten Schritt, wenn wir klar haben, sozusagen, was bedeutet eigentlich gesetzliche Erbfolgen und welche rechtlichen Folgen sind damit verbunden, gucken wir uns an, was könnte man vielleicht schöner machen? Brauche ich für manche Dinge wirklich zwingend ein Testament? Und wenn ja, ne, wie kann ich Dinge, die in der gesetzlichen Erbfolge nicht so schön sind, vielleicht testamentarisch anders und besser regeln? Und dann ja nicht nur im Testament, es gibt ja auch das gemeinschaftliche Testament, das kennen ganz viele als Berliner Testament. Und aber auch Erbverträge, damit wir uns mal die Unterschiede auch nochmal anschauen. Mhm. Und gucken uns hinterher auch bei der testamentarischen Regelung hinterher auch nochmal die Frage von Pflichtteilsansprüchen an, weil da kommt das Thema dann hinterher.
Ja. Jetzt haben wir ja immer wieder den Fall, dass wir auf Menschen treffen, die sagen, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen und das Thema Tod und das Thema Erben und Vererben ist für uns so weit weg und so unangenehm, dass wir da gar nicht hinschauen wollen. Viele machen das auch nicht so offensichtlich, sondern schieben so ein Thema einfach vor sich her und wollen sich das nie angucken. Manche Menschen wollen auch keine Entscheidungen treffen an der Stelle, auch das gibt's ja. Das sind letztendlich dann Punkte, die man sich vielleicht im Vorwege mal anschauen darf. Nicht? Was für Hindernisse stehen da im Weg, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Manch einer sagt vielleicht auch, wenn es soweit ist, dann bin ich nicht mehr da, dann können sich andere damit rumschlagen, ist dann nicht mehr meine Baustelle.
Nach mir die Sintflut.
Genau.
Genau, das ist ja auch manchmal dieses Denken, nach mir die Sintflut. Und manchmal ist es auch dieses, auch gerade wenn man sich bewusst nicht mit diesem Thema beschäftigen will, denkt man sich unbewusst vielleicht, den Konflikt lasse ich den anderen, weil dann haben sie eine Baustelle und man selber möchte sich mit diesem vielleicht für sich selber konfliktbehafteten Thema, weil man eine Regelung treffen müsste, eine Entscheidung treffen müsste, gar nicht befassen, weil es dann unschön wird, in Anführungsstrichen, also emotional unschön, denkt man zumindest. Man kann da ja, du sagtest es eben gerade, einen guten Umgang mitfinden, aber es den anderen zu lassen, indem man nichts regelt und die gesetzliche Erbfolge hat, das kann nicht immer gut sein.
Ja.
Und das gucken wir uns nachher mal in so ein paar Beispielfällen. Wir beide haben uns ein paar Fälle ausgedacht für euch, damit es für euch ein bisschen anschaulicher und greifbarer wird und auch die Problematik damit verständlicher wird.
Ja. Und wenn jemand das Thema so gar nicht anschauen will, dann hätte ich auch die These, dass dieses Verhalten sich nicht nur in diesem Bereich Erben und Vererben zeigt, sondern dass das auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Mhm. Dieses entweder dem Konflikt aus dem Weg gehen oder Entscheidungen nicht treffen wollen oder so, das ist dann in aller Regel ein Muster, was es eben in vielen Bereichen gibt und was man dann wieder sehr schön im Coaching beispielsweise anschauen kann und aus der Welt schaffen kann, wenn man möchte.
Genau so. Ja. Ich denke auch, da darf man sich mit beschäftigen.
Genau. Ja. Wie steigen wir denn ein, Yvonne?
Ich würde erstmal sagen, so mit der grundlegenden Base sozusagen, was ist eigentlich gesetzliche Erbfolge und was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Mhm. Also gesetzliche Erbfolge ist ganz strikt geregelt und betrifft in erster Linie erstmal das gesetzliche Erbrecht der Verwandten und die des Ehegatten.
Mhm.
Interessanterweise denken ganz viele, dass automatisch immer der Ehegatte erben muss und dann alleine erbt. Und sind ganz erstaunt, wenn ich den Vortrag zum Thema Erbrecht, brauche ich ein Testament, halte, dass dem nicht so ist. Und da wollen wir uns jetzt eben einmal ganz kurz mit beschäftigen, weil der Gesetzgeber hat ein Parentelsystem entwickelt.
Was bedeutet das?
Das heißt Erben nach Ordnungen. Man guckt sich also an, wenn jemand verstirbt, der Erblasser, wer erbt dann zuerst? Das sind die Verwandten. Und die Verwandten sind diejenigen, die zu der Familie gehören, blutsverwandt sind tatsächlich. Es gibt ja ganz häufig, wir hatten im Vorfeld auch diesen tollen Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Das ist mit dem Erbrecht interessanterweise ganz tief verknüpft. Und du hast mir was ganz Tolles, eine gute Geschichte dazu erzählt. Vielleicht magst du die eben auch nochmal wiedergeben. Das fand ich echt gut.
Ich habe gehört, dass wir eigentlich alle dieses Sprichwort falsch herum benutzen. Also ganz ursprünglich war das Sprichwort ganz anders gemeint, genau andersrum. Nämlich Verträge, die früher geschlossen wurden, die hat man mit Blut unterschrieben. Das heißt, die wurden mit Blut besiegelt. Und mit dem Wasser ist das Geburtswasser gemeint. Das heißt also, das verbindende Element zwischen Geschwistern oder innerhalb der Familie ist eben das Geburtswasser, die Geburt, das Geburtsrecht. Und der Spruch sollte eben ausdrücken, dass Verträge, die mit Blut besiegelt wurden, ja, schwerer wiegen und eher einzuhalten sind, als eben Versprechen, die innerhalb der Familie gegeben wurden. Also genau andersrum, wie wir es heute verwenden.
Trausch auf wem?
Ja.
Genau. Fand ich sehr interessant und ja, kann man an dieser Stelle nochmal drüber nachdenken. Der Gesetzgeber, wie gesagt, der hat sich gedacht, wenn man blutsverwandt miteinander ist, dann soll es sozusagen das gesetzliche Erbrecht der Verwandten entsprechend geregelt sein und hat das in ein Ordnungssystem gepackt. Steht auch im Gesetz so drin. Wer ins Gesetz dazu reinguckt, sieht, dass es nach Ordnungen geregelt ist. In der ersten Ordnung befinden sich die Abkömmlinge des Erblassers. Hört sich ganz abstrakt an, sind ganz schlicht die Kinder. Das heißt, die Kinder desjenigen, der verstirbt, das sind Erben erster Ordnung, die sind zuerst dran.
Aber nicht nur die Kinder, auch die Enkelkinder, Urenkelkinder und so weiter, die dann danach kommen,
das
oder?
Das sind andere Erben, sozusagen, wir haben das Ordnungssystem, nur und dann passiert Folgendes. Wenn keine Kinder des Erblassers vorhanden sind, dann erst erben die Erben zweiter Ordnung. Und dann geht's nach oben. Ne, also so in erster Linie geht's erstmal nach unten, ne, wenn also beispielsweise Kinder da sind und die beispielsweise nicht mehr vorhanden wären, diese Kinder, und verstorben wären, hätten aber eigene Kinder, dann würden deren Kinder erben, dann würde es weiter nach unten laufen. Mhm. Sind die Kinder aber bereits verstorben und haben keine eigenen Kinder hinterlassen und sind aber noch die Eltern des Erblassers, also des Verstorbenen, vorhanden, dann würden die Erben und deren Abkömmlinge, also sprich die Tanten und Onkel quasi. Ne? Das heißt, das sind dann Erben zweiter Ordnung. Wir schauen also immer genau hin, das war eine gute Frage, die du gestellt hast, erben die Kinder der Kinder, nur dann, wenn natürlich welche da sind. Sind Kinder nicht mehr vorhanden oder waren niemals vorhanden? Manche Paare haben halt auch keine Kinder, sind aber Eltern da, dann würden die Eltern erben. Immer nur nach dem Erblasser. Wir gucken uns sozusagen die strikte Linie nach dem Erblasser an. Linien.
Das heißt also, wenn keine Kinder vorhanden sind, aber Enkelkinder vorhanden sind, dann erben die Enkelkinder, bevor die Eltern erben würden, weil die Eltern Erben zweiter Ordnung sind und die Kinder
Erben
erster Ordnung und die Enkelkinder als Nachkommen der Erben erster Ordnung bevorrechtigt, erbberechtigt sind vor den Erben der zweiten Ordnung.
Richtig, komplett richtig. Das ist eine sehr gute Frage und ich denke, das erleichtert es auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern das Verständnis dafür. Und wenn Eltern nicht mehr vorhanden sind und deren Abkömmlinge, also so die Geschwister des Verstorbenen, dann würden die Großeltern erben. Das heißt, Großeltern und deren Abkömmlinge, das sind dann die Erben dritter Ordnung. Mhm. Bevor man da landet, dann muss schon ein bisschen was passiert sein. Meistens kommt man da gar nicht mehr hin. Aber es kann manchmal sein, dass wenn andere vorverstorben sind, aber man sieht sozusagen, es ist ein Ordnungssystem, was in Linien und in Stämmen denkt. Und man kann schauen sozusagen, gerade wenn keine testamentarische Regelung ist, nur dann greift ja die gesetzliche Erbfolge. Und es kann ja dann auch manchmal sein, man hört ja dann, einer aus Amerika, der ist noch übrig geblieben, der erbt jetzt. Das sind jetzt nicht die Internetfälle, wo man angeschrieben wird und sagt, Sie haben geerbt, herzlichen Glückwunsch, überweisen Sie mir schon mal 250.000 Euro. Das nicht, sondern einfach zu wissen, warum kann es sein, dass jemand ganz weit entferntes Verwandtes erbt? Nur dann sozusagen, wenn die Erben der vorhergehenden Ordnungen gar nicht mehr vorhanden sind oder gegebenenfalls auch ausgeschlagen haben, dann ist es auch genauso, als wenn sie nicht vorhanden wären. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, sie sind nicht da. Dann erst erben die Erben der nachgeordneten Ordnungssysteme, also das heißt Großeltern, Urgroßeltern und deren Abkömmlinge jeweils. Dann kommen wir in die ganz weit entfernten Verwandtschaftsverhältnisse.
Ja, und nur noch mal eben zur Wiederholung, dass das klar wird, in dieser Folge, also erste, zweite, dritte Ordnung und was es da noch alles gibt, spielt der Ehegatte erstmal überhaupt keine Rolle und kommt gar da gar nicht vor
wir
an
sind
der Stelle.
Wir sind hier bei der Blutsverwandtschaft. Ja. Deshalb habe ich das auch vorhin eingangs so betont. Wir sind hier beim gesetzlichen Erbrecht der Verwandten. Die Verwandten sind blutsverwandt miteinander. Das heißt, es ist eine Linie, ein Stamm. Wir gucken dort in dieser Linie, in diesem Stamm und bewegen uns innerhalb dieses Ordnungssystems und schauen, den Ehegatten finden wir da nicht. So, und dann hat der Gesetzgeber sich aber gedacht, den Ehegatten gibt es ja auch, der ist ja zugeheiratet und hat für ihn dann ein gesondertes Erbrecht beschlossen. Mhm. Gesetzlich geregelt, gesetzlich vorgesehen. Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten, das richtet sich nach der Frage, ob noch andere Verwandte des Erblassers, also des Verstorbenen, vorhanden sind. Das heißt, der Erblasser und der Ehegatte waren miteinander verheiratet. Der Erblasser ist verstorben, der Ehegatte ist übrig geblieben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, sind vielleicht gemeinsame Kinder da? Oder wenn keine gemeinsamen Kinder da sind, leben vielleicht noch die Eltern des Erblassers? Oder wenn die Eltern des Erblassers bereits verstorben sind, leben vielleicht noch die Kinder dieser Eltern des Erblassers, das heißt die Geschwister des Verstorbenen. So, und dann stellt sich im Weiteren die Frage, und hier haben wir die Verquickung mit dem Familienrecht, in welchem Güterstand haben die beiden denn gelebt? Weil der Güterstand eine Auswirkung hat auf das gesetzliche Erbrecht, auf die Höhe des gesetzlichen Erbrechts, auf die Quote des Ehegatten neben diesen Verwandten. Haben wir den Güterstand, grundsätzlich ist es so, dass der Ehegatte zu ein Viertel erbt neben den Verwandten der ersten Ordnung und neben den Verwandten der zweiten Ordnung. Wir erinnern uns, die Verwandten der ersten Ordnung sind die Kinder. Also das heißt, haben die Eheleute Kinder gehabt und keine testamentarische Regelung. Nur deshalb befinden wir uns ja jetzt in der gesetzlichen Erbfolge. Dann erbt der Ehegatte zu ein Viertel neben den Kindern.
Das heißt also, ein Viertel bekommt der Ehegatte und drei Viertel bekommen die Kinder.
Ja, erstmal. Das behalten wir erstmal so im Kopf, weil die Quote ändert sich noch aufgrund des Güterstandes, den wir uns gleich nochmal angucken. Aber die erbrechtliche Quote ist dies und der Güterstand, der familienrechtliche Güterstand, wirkt sich hier im Erbrecht aus. Deshalb ist es eine Frage bei der, sowohl im Familienrecht als aber auch im Erbrecht, die Frage nach dem Güterstand, die Frage, ob vielleicht ein Ehevertrag geschlossen worden ist, der irgendwas modifiziert haben könnte, das muss man an der Stelle prüfen in jedem Falle. Und neben den Verwandten der zweiten Ordnung, das waren die Eltern oder die Abkömmlinge der Eltern, falls die nicht mehr vorhanden sind, oder den Großeltern auch, der dritten Ordnung, ist es zu einhalb. In dem Moment, wo wir den gesetzlichen Güterstand haben, und der gesetzliche Güterstand, wir erinnern uns an unsere früheren Folgen, ist immer die Zugewinngemeinschaft. Das ist der ganz normale gesetzliche Güterstand, wenn wir keine ehevertragliche modifizierende Vereinbarung, Gütergemeinschaft, Gütertrennung, es gibt noch einen anderen Güterstand, der spielt aber eigentlich keine Rolle, dann befinden wir uns immer in der Zugewinngemeinschaft.
Ich überlege gerade, ob wir dazu schon eine Episode gemacht haben. Ich glaube, wir haben es geplant und wir haben uns die Güterstände und den Ehevertrag noch nicht angeschaut in einer eigenen Episode.
Haben wir das nicht?
Ich glaube nicht. Okay. Müssen wir nochmal nachholen.
Ich dachte, wir hätten über Zugewinnausgleich geredet.
Ja, das haben wir.
In der Folge Zugewinnausgleich. Mhm. Also für unsere Hörer und Hörerinnen, in der Folge zum Zugewinnausgleich, Vermögensauseinandersetzung, da haben wir auch so ein bisschen das Thema Güterstand uns mit angeguckt. Ne, vertiefen wir auch nochmal an anderer Stelle. So, und wenn wir den ganz normalen gesetzlichen Güterstand haben, nämlich die Zugewinngemeinschaft, dann wird der Anteil des Ehegatten um jeweils ein Viertel erhöht. Also neben den Kindern ein Viertel plus ein Viertel gleich ein Halb. Die Kinder bekommen dann die restliche Hälfte.
Genau, das ist ja so der Standard, den man im Kopf hat. Hälfte erbt der Ehepartner, Hälfte erben die Kinder. Kann man sich so mit jemandem austauschen.
Gut, man muss nur wissen, woher kommt die Hälfte. Mhm. Ne, damit man einfach weiß, dass die eine Hälfte von der Hälfte, also ein Viertel, resultiert aus der Tatsache, aus dem Rechtsgrund, dass der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft bestanden hat. So, wenn Gütertrennung bestanden hat, dann erben Ehegatten und Kinder zu je gleichen Teilen. Dann hat man in Anführungsstrichen ein anderes Thema, andere Quoten. Mhm. Deshalb ist die Frage da einfach wichtig.
Ja.
Genau. So.
Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit dabei, dass nämlich Hausrat, Hausstand und sowas alles, glaube ich, da nicht mit reingerechnet wird. Nicht? Das betrachtet man immer noch extra, oder?
Genau, den Hausrat betrachtet man extra. Da gibt es den sogenannten Voraus. Den Voraus gibt es tatsächlich nur und ausschließlich bei der gesetzlichen Erbfolge. Mhm. Das heißt, der Ehegatte soll natürlich erstmal weiter wohnen, ohne dass sozusagen die anderen ihm die Wohnung ausräumen können. Und dann gibt es den Voraus, das heißt, der angemessene Hausrat soll dem Ehegatten verbleiben können.
Mhm. Gut. Ja, wollen wir uns dann mal ein paar Fälle und ein paar Konstellationen angucken, die wir vorbereitet haben, sodass man so ein bisschen in der Praxis sehen kann, wie da so die Verteilung sein könnte? Und wird's,
ja. Bevor wir uns unsere Beispielsfälle angucken, würde ich sagen, noch ein Satz dazu, was bedeutet das eigentlich, dass wir uns eben gerade diese Quoten- und Ordnungssysteme angeguckt haben und auch gesagt haben, der Ehegatte erbt zu ein Viertel oder ein Halb neben den Kindern oder zu ein Halb neben den Eltern plus ein Viertel aus dem Zugewinn im Übrigen neben den Eltern. Was bedeutet das denn eigentlich? Das heißt im Klartext, ich bin plötzlich in Miterbengemeinschaft mit den weiteren Erben, die da sind. Die gesetzliche Erbfolge hat die ganz uncharmante rechtliche Konsequenz, dass ich plötzlich eine Miterbengemeinschaft mit anderen Menschen habe. Und jetzt stellen wir uns einfach mal ganz schlicht vor, wir haben eine Familie, ich mache einen ganz einfachen Beispielsfall mal eben am Anfang, bevor wir in unsere doch sehr komplexen Beispielsfälle einsteigen. Mhm. Wir haben die klassische Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder und der Vater arbeitet ganz viel, so viel, dass er eines Abends beim Armbrot sich an die Brust fasst und hinten überkippt und tot umfällt. Und natürlich hat die junge Familie, die gerade das junge Glück gefunden hat und zwei- und dreijährige Kinder hat, die noch nicht mal im Kindergarten sind, im Leben nicht an eine testamentarische Regelung gedacht, sondern haben gedacht, das macht man, wenn man alt ist. So, was hat das zur Folge? Die beiden hatten gerade ihr Häuschen gekauft und frisch finanziert. Das heißt, das 450.000 Euro Haus ist auch noch mit Darlehensverbindlichkeiten über 400.000 Euro belastet. So, und das Charmante jetzt ist, dass die Kinder, ob sie wollen oder nicht, in Miterbengemeinschaft mit der Mutter sind bezüglich dem Nachlass des verstorbenen Vaters oder Ehemannes. Das heißt, wir gucken uns ja nur an, sozusagen, der Vater ist hälftiger Miteigentümer des Hauses gewesen, ist auch Darlehensnehmer mit gewesen. Wir gucken uns auf der Nachlassseite ja immer nur an, was war im Nachlass des Verstorbenen und was wird da geerbt. Das wäre hier der hälftige Miteigentumsanteil an dem Haus, an dem in Anführungsstrichen automatisch alle plötzlich Miteigentümer werden zu das entsprechenden heißt, Quoten. Und das Uncharmante hier ist, wir haben minderjährige Kinder. Das heißt, mit minderjährigen Kindern erbt man nicht einfach nur so, sondern wir haben immer das Familiengericht mit dabei, mit Bestellung von entsprechenden Ergänzungspflegern, die Genehmigungen erteilen müssen, weil wenn man ein Haus erbt, was auch noch so hoch belastet ist, ist das ein nicht lediglich rechtlich vorteilhaftes Rechtsgeschäft, sondern das bedarf dann natürlich erstmal der Prüfung, ob die Kinder da tatsächlich erben oder wie man damit umgeht. Also so, das sind ganz rechtlich ganz komplexe Themen, die man dann da plötzlich hat und wo man ganz viel Ärger auch hat und auch tatsächlich, ich sag mal, plötzlich Familiengerichte und andere Menschen mit in die Entscheidungen mit einbeziehen muss, obwohl man es gar nicht haben will. Anderer Fall wäre, den hatte ich hier auch schon, dass das Paar keine Kinder hatte, aber die Eltern noch da waren, des anderen, war auch, die hatten auch noch ein finanziertes Haus, das war auch echt bitter und plötzlich saßen die Schwiegereltern mit im hälftigen Miteigentumsanteil des dann verstorbenen Mannes, die mochten die neue Frau überhaupt nicht und das war dann Krieg. Mhm. Ne? Und dann hat man wirklich Krieg im Haus und das ist wirklich unglücklich. Also so, da muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb heute für uns war die Base, nein, als Ehegatte erbt man nicht automatisch ganz alleine. Wenn man vernünftig etwas regeln möchte, muss man sich an manchen Stellen wirklich auch frühzeitig Gedanken machen, auch als junge Familie, auch als mittelalte Familie, es gilt darüber nachzudenken. Und was ich auch sagen möchte, es ist ja so, Leben fließt ja und verändert sich ja. Wir beide haben in unseren Folgen das angeguckt. Mhm. Ne, das, was heute ist, muss morgen nicht mehr zwingend sein. Das heißt auch die Frage nach, wie gestalte ich meine Nachfolge nach dem Tod? Möchte ich vielleicht eine gesetzliche Erbfolge oder möchte ich eine testamentarische oder ist diese testamentarische Regelung noch richtig? Kann sich auch ändern mit den Lebensumständen. Und das möchte ich einfach hier an dieser Stelle, ich finde, das ist echt eine wichtige Frage, dass wir uns das angucken.
Ja, das heißt, eine Antwort kann auch sein, man muss gar keine Regelung treffen. Vielleicht passt die gesetzliche Erbfolge an der Stelle auch gut. Mhm. Nur man tut eben gut daran, sich das einmal anzuschauen, nicht? Und sich wirklich einmal die Karten zu legen und Gedanken zu machen, wie will ich es haben? Und dann eben zu schauen, passt die gesetzliche Regelung dazu oder passt sie eben nicht. Ja. Das ist nicht optimal.
Und jetzt an dieser Stelle vielleicht auch eben noch einmal, dieses passt es oder passt es nicht. Wir sind in einer Zeit, wo wir ja alle ganz modern sind und alles ganz toll ist und wir auf keinen Fall heiraten wollen, weil wenn wir Kinder bekommen, können wir auch so die elterliche Sorge gemeinsam ausüben und Unterhaltspflichten zumindest für die ersten Jahre ist auch noch gegeben, nach 1615 LBGB. Das ist alles wunderbar und schön. Aber das Erbrecht für einen nicht-ehelichen Partner ist nicht geregelt. Mhm. Es gibt es nicht. Es gibt kein gesetzliches Erbrecht für den nicht-ehelichen Partner, für die nicht-eheliche Partnerin. Und wenn dann jemand stirbt und die beiden haben vielleicht schon 10, 15 Jahre gemeinsam im Haus gelebt und haben das nicht, diese Frage nicht mitbedacht, dann ist Holland in Not, sage ich jetzt mal so. Dann sind das harte rechtliche Konsequenzen, die der die Überlebende auszubaden hat. Mhm. Wir gucken uns das gleich in den Beispielsfällen nochmal an und betonen das an der Stelle, werde ich das auch nochmal ausdrücklich klar machen, damit da der Fokus drauf ist, wo da das Risiko liegt, damit ihr als Hörer, Hörerin einfach ein Gefühl dafür bekommt,
ja,
was da dran vielleicht unschön sein kann.
Ja.
Mhm. Es soll nicht Angst machen, das will ich ganz klar sagen, sondern es soll einfach Bewusstsein schaffen für rechtliche Konsequenzen, mhm, und Bewusstsein dafür schaffen, dass vielleicht Regelungsbedarf bestehen könnte.
Ja. Ja, Angst kann es im Grunde nicht machen, nicht? Weil man ja dann nicht mehr da ist, wenn es soweit ist, als Erblasser.
Ja, der Erblasser nicht, aber derjenige, der übrig bleibt.
Man darf das,
ja,
regeln,
das ist,
genau.
Möchte das vielleicht dann auch geregelt wissen.
Ja, mhm, absolut.
Genau. Ja, fangen wir mal an.
Gut, schauen wir den ersten Fall uns mal an, den du mitgebracht hast. Nämlich, der Ehemann hinterlässt seine Frau und 4 Kinder, auch seine Eltern und sein Bruder leben noch.
Okay, also. Für alle Hörer nochmal, wir haben den Ehemann, der verstorben ist, die Frau lebt und die 4 Kinder leben auch noch. Mhm. So, wir haben vorhin gehört, Erben nach Ordnungen. Das heißt, wir gucken uns immer erstmal das Ordnungssystem an bei der gesetzlichen Erbfolge. Ich sage immer, stumpf ist Trumpf und sagen, wir gucken uns das Verwandtenerbrecht an. Wir haben Abkömmlinge, also die Erben erster Ordnung sind da. Mhm. Die Eltern interessieren uns also schon gar nicht mehr und der Bruder auch nicht. Das heißt, wir schauen uns nur das Erbrecht der Verwandten an, die Abkömmlinge. Und jetzt wissen wir, das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten ist gesondert geregelt. Neben den Kindern 1/4 plus, wenn hier die Zugewinngemeinschaft bestanden hat, noch 1/4 aus der Zugewinngemeinschaft, das heißt die Ehefrau 1/2 neben den 4 Kindern, die dann die andere Hälfte sich teilen dürfen und dann jeweils 1/8 Quote, mhm, haben. Was bedeutet das jetzt in konkret? Wir stellen uns eine Geburtstagstorte vor. Wir stellen uns die Geburtstagstorte vor und die Geburtstagstorte kann das Haus sein, das kann das Konto sein, das kann das Auto sein, was auch immer diese Geburtstagstorte ist. Aber von dieser Geburtstagstorte bekommt die Ehefrau 1/2 und die Kinder jeweils 1/8. Das heißt, wenn wir den hälftigen Miteigentumsanteil des Ehemannes an dem Haus haben, dann bekommt von diesem hälftigen Miteigentumsanteil die Ehefrau 1/2, ideell, und die Kinder jeweils 1/8. Das heißt, im Grundbuch stehen hinterher alle. Die Ehefrau hat dann einen höheren Miteigentumsanteil, weil ihr Miteigentumsanteil mit 1/2 sich entsprechend erhöhte durch ihre Quote an dem Miteigentumsanteil an dem hälftigen Miteigentumsanteil des verstorbenen Erblassers.
Das heißt, sie hat dann 3/4.
Ja. Und die Kinder teilen sich den Rest.
Ja.
Ne, das ist dann wenig sozusagen, wenn man, aber man sieht sozusagen, man hat da Themen. Ne, man hat Themen, wenn der eine das Haus vielleicht verkaufen möchte oder wie auch immer, muss man Dinge regeln. Oder, ja, die Heizung geht kaputt oder, ja, oder. Ne, wenn Darlehen da sind, dann hat man plötzlich auch das Darlehen. Auch als Miterbe erbt man ja nicht nur Guthaben und nicht nur schöne Dinge, mhm, sondern man erbt halt auch Schulden und Verbindlichkeiten. Und das zieht sich durch hier wie ein roter Faden. Es, ja, geht über das Bankkonto, es geht über alles, was dann da so beweglich ist. Und das guckt man sich hier an. Es ist eine Miterbengemeinschaft und der Gesetzgeber hat sich gedacht, eine Miterbengemeinschaft ist immer auf Auseinandersetzung geregelt. Auseinandersetzung heißt hier nicht Streit, mhm, sondern heißt, sie sollen sich irgendwie auseinander puzzeln,
ja,
ne, und auseinander rechnen.
Ja. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht immer um den Betrag, der dann eben wirklich tragisch ist an der Stelle, sondern vielmehr um diesen Lästigkeitsfaktor, nicht? Dass man also wirklich bei allen großen Entscheidungen dann im Zweifel irgendwo ein Gericht einbinden muss, bei minderjährigen Kindern zum Beispiel, was du eben als Fall genannt hast, und wirklich dann für jeden Firlefanz, sag ich mal, irgendwo ein Gericht anrufen muss und um Genehmigung bitten muss, nicht? An der Stelle.
Mhm. Genau. Und an dieser Stelle, ich sag's mal so, wenn man nur über Konten redet und, mhm, kein Wohneigentum da ist, ist das nicht das Thema. Mhm. Konten kann man auseinanderrechnen und aufteilen. Wo es wirklich ärgerlich wird, ist, wenn man Wohneigentum hat, das selbst auch noch bewohnt wird und man sich vielleicht auch mit den Kindern gar nicht so grün ist. Das kann ja auch manchmal passieren. Ne, gerade wenn, ich sag mal, der, das ein oder andere Kind vielleicht schon geheiratet hat und dann da Unstimmigkeiten mit reinkommen, das kann passieren. Das ist jetzt so der Lebensalltag, die Lebenswirklichkeit von Anwältinnen, dass man sieht, okay, an der Stelle kann es manchmal kriseln hinterher. Das will vielleicht mitbedacht werden, wie man damit umgeht. Und möchte man das dem Ehegatten zumuten, dass der sich hinterher mit den Kindern auseinandersetzt. Mhm. Ja. Mhm.
Gut. Gucken wir uns den zweiten Fall an. Mhm. Bei einem kinderlosen Ehepaar stirbt die Ehefrau. Deren Mutter lebt noch.
Ja, so wieder. Stumpf ist Trumpf. Wir gucken uns an. Erbrecht, gesetzliches Erbrecht der Verwandten, sind Erben erster Ordnung vorhanden. Wir hatten eben gehört, Erben erster Ordnung sind die Kinder oder deren Kinder. Aber wir haben hier schon keine Kinder, weil es ist ja ein kinderloses Ehepaar. Es sind aber von der Erblasserin, hier ist ja die Frau verstorben, noch die Eltern vorhanden. Vielmehr noch die Mutter ist noch vorhanden, neben dem Ehemann der verstorbenen Ehefrau. Und das heißt, grundsätzlich würde der Mann ein Halb plus ein Viertel bekommen, weil wir haben hier Erben zweiter Ordnung. Und neben Erben zweiter Ordnung ist die gesetzliche Erbquote des Ehegatten ein Halb, die sich dadurch erhöht durch den Zugewinnausgleichsanteil, ein Viertel, also durch den Güterstand, drei Viertel, plus sozusagen den Voraus, den hatten wir vorhin schon erwähnt, den Hausrat und die Eltern bzw. die verbliebene Mutter der Erblasserin, die würde dann ein Viertel Erbquote bekommen neben dem Ehemann. Mhm. Ist dann uncharmant, wenn Wohneigentum vorhanden ist. Konten puzzeln wir auseinander, aber grundsätzlich erbt sie.
Ja.
Mhm. Und sie wird ja auch Erbin an allem. Also so Erbe wird man nicht nur an einem Konto oder wie auch immer, sondern Erbe ist ja eine Gesamtrechtsnachfolge. Mhm. Das heißt, wir reden über Versicherungen, wir reden über Auto, Kfz, egal was sozusagen. Sie hat an allem sozusagen einen Miteigentumsanteil oder eine Miterbenquote.
Steuererstattungsansprüche und so eine.
Egal was.
Ne? Das heißt,
zieht sich durch alle Rechtsgebiete.
Ja.
Ne? Und bei allem sozusagen müssen die beiden sich irgendwie ins Benehmen setzen. Mhm.
Mhm. Das heißt also, hier hat Mann auf mal seine Schwiegermutter bei allen Verträgen mit an Bord und am Küchentisch.
Genau. Und wie charmant das sein kann, das überlasse ich jetzt der Fantasie des Hörers.
Gut, der dritte Fall, den du mitgebracht hast, das ist eine Witwe, die nach kinderloser Ehe stirbt. Und ihr verstorbener Mann hatte aus erster Ehe einen Sohn, den sie wie ihr eigenes Kind großgezogen hat. Die Eltern der Erblasserin und ihr Bruder leben nicht mehr, wohl aber dessen Lebensgefährtin und der gemeinsame Sohn.
Wow, das Ding
das ist
schon richtig
Bild.
Tricksy. Ja. Das hier ist schon richtig tricksy für unsere geneigten Hörer. Wir haben hier ein Bild mit einer Zeichnung vor uns, also so einen Stammbaum, damit wir das nachvollziehen können. Und ich versuche es nochmal so ein bisschen langsam aufzudröseln, damit das für alle, die zuhören, auch ein Bild ergibt. Wir haben einmal die Erblasserin. Also wenn man sich jetzt ein Bild malen wollte, wäre in der Mitte die Erblasserin, die einen Ehemann hatte aus zweiter Ehe. Und dieser Ehemann aus der zweiten Ehe, der ist schon verstorben. Und sie ist ja jetzt gestorben. Die beiden hatten keine Kinder. Das heißt, wir haben keine Erben erster Ordnung. Das wollen wir einfach erstmal festhalten. Mhm. Sind gesetzliche Erben erster Ordnung nicht vorhanden, gucken wir immer was?
Auf die Erben der zweiten Ordnung.
Genau so.
Die Ebene drüber.
Und warum sage ich, das sind keine Erben erster Ordnung? Hier stand ja, der vorverstorbene Ehemann hätte einen Sohn aus erster Ehe gehabt und sie hätte ihn großgezogen wie ihr eigenes Kind. Das ist schön, dass sie das getan hat, aber Stiefkinder sind keine eigenen Kinder. Keine Blutsverwandtschaft, keine Abkömmlinge, keine Erben erster Ordnung. Wenn sie ein Erbrecht hätte begründen wollen, hätte man dann über Adoption nachdenken müssen, damit man die Wirkungen, die erbrechtlichen Wirkungen erzielen kann. Haben die aber hier nicht gemacht. Also ist dieses Kind, was sie vielleicht ganz wie ihr eigenes Kind großgezogen hat und die das gerne hätte bedenken wollen, dann hätte sie das in diesem Falle anders machen müssen. Jetzt passiert das Unglück, weil wir haben keine Erben erster Ordnung, die Erben zweiter Ordnung, die Eltern sind nicht mehr da, die sind vorverstorben und der Bruder, das ist der Abkömmling, das heißt Erben zweiter Ordnung Eltern und deren Abkömmlinge, da haben wir hier den Bruder und der ist auch verstorben, der hatte aber ein Kind mit seiner Lebensgefährtin. Und dieses Kind von dem Bruder, das erbt nun die Lebensgefährtin des Bruders nicht. Die ist nicht Blutslinie, blutsverwandt. Wir haben Erben nach Stämmen und deshalb sozusagen landen wir unten beim Neffen, der dann das gesamte Erbe bekommt. Das heißt, wenn sie niemals was mit diesem Menschen zu tun gehabt hat, weil die in Timbuktu gelebt haben oder sich da entfremdet haben oder wie es das Leben so spielt, dann erbt ein wildfremder Mensch das Vermögen der verstorbenen Erblasserin, wohingegen das Kind, dieser Stiefsohn, der ihr ja sehr zugeneigt war und die ein enges Verhältnis hatten, hinten runterfällt.
Ja.
Möchte man das also anders regeln, dann muss man das tatsächlich an der Stelle testamentarisch tun.
Okay,
ja,
der vierte Fall
finde ich
auch
richtig spannend.
Spannend,
ja,
genau.
Ja, der ist spannend.
Ein Ehemann stirbt. Aus der Ehe sind ein Sohn und eine Tochter hervorgegangen. Und die Tochter lebt nicht mehr, wohl aber deren Ehemann und deren zwei Kinder. Außerdem lebt ein Sohn des Erblassers, der aus einer nicht-ehelichen Verbindung stammt. Also da gibt es eine Ehepaar, der Ehemann stirbt, dieses Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder und er hat noch ein Kind mit einer anderen Frau irgendwo.
Mhm. Und Sven, stumpf ist Trumpf, was gucken wir uns zuerst an?
Ob es Kinder gibt.
Genau. Und gibt es Kinder?
Ja, jede Menge.
Jede Menge. Und zwar welche Kinder? Es gibt die gemeinsamen Kinder aus der Ehe.
Und ein weiteres Kind.
Und das nicht-eheliche Kind. Früher sind die nicht-ehelichen Kinder hinten runtergefallen.
Mhm.
Da gab es gesetzliche Regelungen für, die fielen raus sozusagen. Das war das schwarze Schaf in der Familie, wurde nicht mitbedacht. Da hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal zu Recht gesagt, das geht so nicht, lieber Gesetzgeber, das musst du nachjustieren. Die Lebenswirklichkeit hat sich geändert, bitte ändere das.
Mhm.
Ist geändert worden, also sprich, das nicht-eheliche Kind ist genauso zu berücksichtigen wie eheliche Kinder. Das heißt, wenn wir hier Erben erster Ordnung uns anschauen, die gesetzlichen Erben erster Ordnung, die Verwandten, dann haben wir neben den beiden ehelichen Kindern auch noch das nicht-eheliche Kind. Also drei Kinder, die zu bedenken sind, neben der Ehefrau. Und die Ehefrau bekommt, wie immer, ein Viertel plus ein Viertel,
ja,
neben den Kindern, also die Hälfte plus den Voraus, neben den drei Kindern. Und jetzt haben wir gesehen, du hattest es eben gesagt, das ist relativ schwierig zu sehen in der Übersicht, wenn man keine Übersicht hat. Das eine Kind, die Tochter, die ist verstorben, hat aber mit ihrem Mann zwei eigene Kinder noch. So, und die Erbquote dieser Tochter, wir teilen das mal auf sozusagen, die restliche Hälfte, die ja auf die drei Kinder entfiele, da würde jedes Kind normalerweise zu ein Sechstel Erbquote, Erbe nach dem Verstorbenen werden. Das heißt, der Sohn und das nicht-eheliche Kind jeweils zu ein Sechstel.
Mhm.
Die Tochter lebt nicht mehr, aber das Sechstel von der Tochter verteilt sich auf ihre beiden Kinder, also sprich auf die Enkelkinder des verstorbenen Mannes. Das heißt, die bekommen dann jeweils ein Zwölftel.
Mhm.
Der Schwiegersohn bekommt nichts, nur weil sozusagen seine Frau gestorben ist, vorverstorben ist, bekommt er nichts. Ja? Ist das soweit so verständlich?
Der Schwiegersohn würde was bekommen, wenn die Tochter nicht vorverstorben wäre, sondern danach gestorben wäre, nicht wahr?
Genau, aber dann würden die Kinder beide nicht erben jetzt.
Mhm.
Also wenn die Tochter jetzt noch leben würde, dann wäre es jetzt so, dass die Tochter ja erben würde.
Mhm.
Und dann wäre ja in ihrem Nachlass das Vermögen des Verstorbenen. Und wenn sie, ich sag mal, drei Tage nach dem Verstorbenen versterben würde, dann wäre in ihrem Nachlass das Vermögen des Verstorbenen mit der Konsequenz, dass dann der Ehemann erben würde aus dem Nachlass seiner Ehefrau.
Mhm.
und da reinfallen würde dann halt auch der Nachlass des vorverstorbenen Vaters. Aber nur dann wäre das denkbar.
Ja.
Ja. Was ich nochmal interessant finde, du hattest ja vorhin noch gesagt, er hatte einen nicht-ehelichen Sohn. Wenn jetzt beispielsweise die schon in Trennung gelebt haben oder sich gerade trennen wollten, wie auch immer, da schon manche Sachen gleiten ja so aus und die nicht-eheliche Lebensgefährtin ist schon mit im Leben des dann Erblassers und ich sag mal die Strapazen der Liaison und dieser Trennungszeit waren vielleicht zu anstrengend für den Erblasser, sodass er dann verstorben ist. Bedeutet das, dass die nicht-eheliche Lebensgefährtin, auch wenn sie vielleicht schon 10 Jahre mit ihm zusammen gewesen ist, hinten runterfällt, sie erbt nicht. Mhm. Das muss man ganz klar wissen. Die nicht-eheliche Lebensgefährtin erbt hier gar nichts. 0,0.
Wie lange erbt denn die Ehefrau, wenn die Ehe schon zwar auf dem Papier noch besteht, aber eigentlich nicht mehr besteht, weil es vielleicht schon seit 10 Jahren eine neue Partnerin gibt?
Gibt es gesetzliche Regelungen für?
Das ist das Schöne, wenn man in der Kanzlei die Aufnahmen macht, dann hat man diese ganzen Gesetzestexte sofort zur Hand.
So, und ich habe ihn auch. Also so, es stand nach bei 1933, ich habe bei 1931 geguckt.
Genau, was passiert, wenn der, wenn der Erblasser zwar noch verheiratet ist, aber, so wie du gerade geschildert hast, schon seit 10 Jahren eine neue Partnerin hat, die Ehe also nur noch auf dem Papier besteht?
Genau, sage ich dir was so. Genau. Also, sehr gute Frage. Es ist eine richtig gute Frage und da sieht man wieder die Verzahnung mit dem Familienrecht, weil da kommt es darauf an, ob Papier oder Papier, ob vielleicht schon die Scheidung eingeleitet worden ist. Und dazu gibt es auch einen schicken Paragraphen, nämlich Paragraph 1933, sonst schmeiße ich ja nicht mit Paragraphenzahlen um mich herum, aber diesmal würde ich doch darauf verweisen wollen. 1933 BGB sagt dazu tatsächlich etwas, nämlich zum Ausschluss des Ehegattenerbrechtes. Und ich lese es auch tatsächlich ausnahmsweise mal vor. Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sowie das Recht auf den Voraus, das ist nämlich der Hausrat, ist dann ausgeschlossen, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren, und jetzt kommt das Wörtchen, und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte.
Aha.
So.
Das heißt also, die Ehe auf dem Papier ist... Ja. So lange gültig oder berechtigt, so lange zur Erbe, bis ein Scheidungsantrag von einem der beiden bestätigt wurde.
Genau so. Wir haben dann noch einen zweiten Satz, die sind ja auch mal wichtig, ne? Aber das wollen wir hier nicht thematisieren, weil es ein bisschen dann ins Juristische sehr Eingemachte geht. Aber erstmal für den Anfang soll man wissen, wenn der Scheidungsantrag eingeleitet worden ist und der andere dann auch oder ihm zugestimmt hat, dann ist das gesetzliche Erbrecht ausgeschlossen. Das sollte man wissen. Ich empfehle immer, in dem Moment, wo man weiß, dass man dauerhaft voneinander getrennt lebt und man möchte den anderen Ehegatten nicht mehr mit berücksichtigen und die Scheidung ist auch noch nicht bei weitem eingereicht, in jedem Falle eine testamentarische Regelung erstmal abweichend zu treffen, dann hat man zumindest den Anspruch des Ehegatten reduziert auf seinen Pflichtteilsanspruch. Und man kann es nicht ganz ausschließen an der Stelle, weil Pflichtteilsansprüche bei einer testamentarischen Regelung dann noch, solange bis wir 1933 greifen haben, noch gilt. Aber man hat es wenigstens reduziert an der Stelle.
Ja. Im Grunde ist dieser Paragraph ja eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Episode, wo wir gesagt haben, wir gucken uns die Erbfolge an, die man eben bestimmen kann, also die testamentarische oder welche Mittel es da auch immer gibt. Das gucken wir uns in einer der nächsten Episoden an. Patchwork ist also ungleich komplizierter, wenn man so Konstellationen hat, wie wir es gerade schon mal angesprochen haben. Und bei Patchwork gibt es, glaube ich, das war auch mein Learning der letzten Jahre, das hast du mir auch bestätigt, es gibt keine allgemeingültige Regelung, die man da treffen kann. Also jede Familienkonstellation ist irgendwie anders und es gibt auch keine optimale Regelung für eine Patchwork-Konstellation.
Davon muss man sich lösen. In dem Moment, wo man Patchwork hat, ist sozusagen die Optimalgrenze sozusagen erreicht. Man kann gute Kompromisse finden, so würde ich das sagen. Und das, was du gesagt hast, sich verschiedene Themen da anzuschauen, wir haben eben gesehen, was passiert eigentlich. Wir haben eine Miterbengemeinschaft, der nicht-eheliche Partner wird nicht abgesichert, wir haben den Trennungszeitpunkt, wir möchten vielleicht nicht, dass der Ehegatte neben den Eltern erben muss und mit denen in einem Boot sitzt. Wir möchten aber auch nicht, dass die minderjährigen Kinder mit dem Ehegatten in einem Boot sitzen. Das sind so Fragen, wie kann man da Dinge gut klären, ne, und das sich anzuschauen, auch neben der Patchwork-Frage, die sehr umfassend ist. Also ich sage es mal so, wenn ich in die Fortbildung reingehe, ich mache ja meine Fachanwaltsfortbildung, gibt es ganze Themenreihen zum Thema Gestaltung von Patchwork-Testamenten. Ich würde das Thema einfach nur mal anreißen beim nächsten Mal. Wir wollen ja keine Fachanwaltsfortbildung machen, sondern einfach so, dass man ein Gefühl für die Problematik bekommt.
Ja.
Und das, was du eben sagtest, jede Familie ist da anders und man muss dann schauen, sozusagen, was will man da eigentlich genau gestalten, wie will man was gestalten. Das muss man sich dann tatsächlich auch in der anwaltlichen Beratung oder in der notariellen Beratung genau und gut anschauen.
Ja, also Erben und Vererben ist ein Thema, über das man sich früh Gedanken machen darf.
Und es ist komplex.
Eine Regelung finden darf und ein komplexes Thema dazu, genau. Eins steht fest, wir werden alle sterben. Und du stirbst vermutlich nicht eher, wenn du deinen Nachlass geregelt hast. Also der Appell, geh es an. Ansonsten war es das für heute. Wir danken einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit. Bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen mit unseren hilfreichen Inhalten zu erreichen. Weitere Infos, den Link zu unserer Website und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Eine gute Zeit. Danke für das aufmerksame Zuhören. Ich denke, es war ein schwieriges Thema. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.